Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Reformation, Gottes Wirken in der Kirchengeschichte.
Wir kommen zu Calvin, dem dritten großen Reformator. 1509 geboren, am 10.07., gestorben 1564. Er war Franzose. Er hat Jus studiert, Rechtswissenschaft in Orléans und Bourges. Und das erklärt uns nun auch seinen juristischen, scharfsinnigen Gerechtigkeitssinn. Wir sehen, so wie der Mensch eben geformt und gebildet worden ist in den früheren Jahren, das spielt dann für den späteren Dienst für Gott mit eine Rolle. Das prägt, hat ihn natürlich wieder einseitig auf diese Weise geprägt, so wie Luther auf die Seite geprägt war. Aber erst alles zusammen bringt dann wirklich das Richtige, das Wahre. Nicht einer hat gewissermaßen alles in sich. Man nimmt an, ungefähr 1533 bekehrte sich Calvin zu Gott. Da hat er also eine deutliche Umkehr erlebt in seinem Leben. Und 1534 bis 36 war er in Basel. Und da hat er sein erstes Hauptwerk verfasst, die Institutio. Und das ist ein Grundwerk des evangelischen Glaubens. In diesem Werk kommt seine unerhörte Begabung für eine außerordentliche Klarheit des Denkens zum Ausdruck. Erstaunlich, wenn man denkt, 1533 bekehrt und dann schreibt er eines der Grundwerke über den christlichen Glauben, schon in den Jahren darauf. 1536 kommt er nach Genf, der Reformator Farel, der eigentlich die Reformation in der französischen Schweiz ausgelöst hatte, wollte unbedingt, dass Calvin hier in Genf bleibt. Und da wirkt er bis 38, aber dann wird er vertrieben. Als die Leute gemerkt haben, was der Mann will, der zwingt den Leuten alles auf, alles an Ideen. Dann sagten sie, nein, der soll gehen, das akzeptieren wir nicht. Calvin musste Genf verlassen. 1538 bis 41 war er dann in Straßburg, leitete dort die französische Emigrantengemeinde. Aber dann 1541 kehrte er nach Genf zurück und baute dann sein Kirchenwesen auf, ganz nach seinen Gedanken. Seine Idee war der Gottesstaat. Das wollte er in Genf verwirklichen. Gottes Herrlichkeit steht über allem und der Mensch muss sich Gottes Willen beugen, freiwillig. Und wenn er es nicht freiwillig tut, dann muss er es eben mit Gewalt. Dabei, Calvin war gar nicht irgendwie an sich so ein harter Mensch. Er war sehr feingliedrig gebaut, aber irgendwie dieser Eindruck von Gottes Größe, Macht und Herrlichkeit, das brachte ihn auf diese Idee. Heilsgeschichtlich ist zu sagen, diese Zeit, wo Gott seine Gerechtigkeit auf dieser Welt durchsetzen wird, die kommt noch. Aber das ist erst im tausendjährigen Friedensreich. Und da wird die Gerechtigkeit Gottes herrschen auf dieser Erde. Aber das ist noch nicht die jetzige Zeit. Also Calvin war in dieser Hinsicht zu früh. Das ist nicht die Zeit jetzt. So müssen wir die heilsgeschichtlichen Epochen in der Bibel unterscheiden, und wenn wir das nicht machen, dann kann das ganz verhängnisvolle Auswirkungen haben. Und auch die Gottesdienste, die waren sehr streng, aber auch sehr würdig. Aber es gab auch Aufseher mit Stecken, die schlugen solche Leute, die einnickten. Ja? Ja. Das war so ein anderer Stil, als was heute in wäre. Ja? Also nichts von Pushen und so weiter. Gefühlsaufwallung bis zur Ekstase. Nein, da wurde für Ordnung gesorgt. 1549 kam es zum Consensus Tigurinus, eine Verständigung zwischen Zürich und Genf. Es gab nämlich eine Spannung durch die Reformationsentwicklung in Genf mit Calvin und dem, was in Zürich geschehen ist. Und man wollte in der Schweiz die Einheit bewahren. Und wer war das, der diese Verständigung hinkriegte? Das war Bullinger. Nicht ein Mann, der mit dem Holzhammer den Leuten auf den Kopf schlug. Aber er hat ganz klar gesagt zu Calvin, deine Prädestinationslehre, deine doppelte Prädestinationslehre, Gott hätte die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Verdammnis bestimmt, das glauben wir nicht. Und wir wollen das auch nicht in Zürich. Da haben sie sich verständigt, das bleibt beschränkt auf Genf. Und so kam es zu keiner Spaltung. Aber auf der anderen Seite hat Bullinger gesehen, die Abendmahlslehre von Calvin, die ist wirklich wunderbar und das übernehmen wir. Ja, da hat Calvin auch gemerkt, die weisen nicht nur einfach alles zurück, die können auch etwas Gutes akzeptieren. Wir kommen noch darauf zurück. Also die Abendmahlslehre von Calvin wird zur reformierten Abendmahlslehre. Auch dann in anderen Ländern. Und sie ist eigentlich wesentlich die Abendmahlslehre der Freikirchen bis heute. 1553 kam es zur Verbrennung des Arztes Servet in Genf. Er hat die Trinität geleugnet. Die Dreieinheit Gottes. Und damit hat er natürlich das auf die Fundamente des christlichen Glaubens gezielt. Aber was macht Calvin? Wenn der nicht will, dann muss er eben. Und der wurde verbrannt. Das war also eine Katastrophe. Völlig unbiblisch, aber eben aus dieser überzogenen Staatslehre. Der Staat hat nicht, die Kirche hat nicht Einfluss auf den Staat, sondern der Staat muss durchdrungen werden von der biblischen Lehre. 1555 kam es dann zu einem klaren Sieg und zu einer vollen Anerkennung Calvins in Genf. 4 Jahre später gründete er eine Schule und 1564 stirbt er am 27. Mai. Der Nachfolger war dann Theodor Beza, auch ein sehr würdiger Mann, aber nicht mehr mit dieser Härte, mit der gleichen Härte von Calvin. Wichtige Grundgedanken in der Theologie von Calvin sind diese. Der Begriff der Gloria Dei, die Ehre Gottes, ganz wichtig. Das ist etwas, was Calvin einfach überwältigt hat. Die Größe, Macht, Majestät, Herrlichkeit Gottes. Die steht über allem. Und aus einem falschen Verständnis davon hat ihn das eben auch bestätigt in der doppelten Prädestinationslehre. Gott hätte die einen so bestimmt, die anderen so. Weil er über allem steht, kann er entscheiden, wie er will. Aber wir finden in der Bibel nicht eine doppelte, sondern nur eine einfache Prädestination. Und die Prädestination des Neuen Testamentes gründet sich immer auf die Vorsehung Gottes. Die Prognosis. Römer 8. Wir kennen Prognosis von der Wetterprognose her. Und wir wissen, dass die Leute vom Wetteramt, die bestimmen nicht, ob es morgen schneit. Das können sie auch gar nicht. Aber die erkennen voraus, wie es morgen kommen soll. Sie erkennen es vorher, aber sie können es nicht bestimmen. Und die Vorkenntnis, ob die nun der Überzeugung sind, durch Vorkenntnis, dass es morgen schneit, das hat überhaupt keinen Einfluss aufs Wetter. Das Wetter schert sich überhaupt nicht um das Wetteramt. Das haben wir schon vielmals gemerkt. Nun, das ist ein schwacher Vergleich insofern, als eben die Vorkenntnis Gottes ist natürlich perfekt, vollkommen. Römer 8, Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also, Gott wusste im Voraus, welche Menschen wirklich wollen die Gnade Gottes annehmen. Die Bekehrung ist eine Willenssache. Natürlich, der Mensch könnte sich gar nicht bekehren, wenn nicht Gott ihn zieht. Aber Gott zieht nicht nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, sondern er zieht alle Menschen zu sich. Die einen geben nach und die anderen geben störrig nicht nach. Und die gehen verloren. Aber Gott in seiner Vorkenntnis sieht, wer nachgeben will. Und ich muss erklären, nachgeben ist ja nicht ein großes, gutes Werk. Ich meine, wenn man Seilziehen macht und man einfach sieht, ich kann nicht mehr und man gibt nach, ja, die haben eben verloren, die haben nicht gewonnen. Also, wenn der Mensch diesem Zug Gottes nachgibt, das ist nicht eine Leistung seinerseits. Aber aufgrund seiner Vorkenntnis bestimmt Gott dann Menschen im Voraus, dass sie Söhne und Töchter Gottes werden, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig. Lesen Sie nach in 1. Petrus 1, in den ersten Versen, dort sagt Petrus auch zu den Gläubigen, ihr seid auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, nach Prognosis. Die Prognosis geht voraus. Gut, und das war auch die Ansicht von Bullinger. Also niemand muss mich jetzt als Arminianer abtun und so, das geht nicht, denn das war auch die Einsicht von Bullinger, dass eben Gottes Vorkenntnis eine wichtige Rolle spielt und dass der Mensch eine Verantwortung hat, wenn es um die Bekehrung geht. Dann weiter, eben das habe ich schon betont, Galvin denkt, wer nicht will, der muss halt gezwungen werden. Die weltliche Macht soll durch die Kirche vollständig durchdrungen und beherrscht werden. Nun aber zu seiner Abendmahlslehre. Er sagt nicht einfach, das Abendmahl ist einfach ein Gedächtnis, eine Erinnerung an Christus. Das war so die Ansicht in Zürich zuerst. Sondern er sagt, Christus wird gewissermaßen mit dem Herzen aufgenommen. Es ist eine innerliche Sache der Herzensbeziehung zu dem gestorbenen und auferstandenen Christus. Und das hat dazu geführt, dass eben diese Abendmahlsfeiern in Genf sehr ehrfürchtig, würdig waren, eben echt evangelische Abendmahlsfeiern. Er war also klar als Luther, der noch sehr katholisch und damit heidnisch dachte. Denn letztlich geht diese ganze Umwandlungslehre, die Transsubstantiation, die Luther zwar massiv abgeschwächt hat, das geht alles zurück auf die griechische Philosophie. Klar, wenn alles, die ganze Materie wird als schlecht hingestellt, dann muss man eben gewisse Materie total geistlich überhöhen. Ja, das ist genau aus diesem Denken. Alles Materielle ist an sich schlecht, minderwertig, aber dann gibt es so gewisse Materie, die geistig so überhöht wird. Hegel, dieser schlimme Philosoph, aber kam aus pietistischen Kreisen, ganz schlimm, der sagte einmal, er könne nicht zu einer Kirche gehören, bei der eine Maus göttlich werden könnte. Also könnte nicht katholisch sein. Denn wenn eine Maus in die Kirche geht und die Hostie wird ja, was übrig bleibt, wird im Kasten versorgt und die Maus geht hinein und isst die Hostie. Dann sagt er, das geht nicht. Ja, das ist auch richtig, das ist reine Magie. Christi Leib, Christi Blut wird nicht irgendwie Teil von Brot und Wein. Das ist absolut magisches Denken, das wirklich, letztlich, wenn man das weiterdenkt, absolut in die Irre führt. Also, und er war also auch klar als Zwingli, der so einfach lediglich ein Gedächtnis sah. Der ist zu stark ins andere Extrem gegangen. Es geht wirklich darum, dass im Abendmahl eine ehrfürchtige Herzensbeziehung erlebt wird. Es ist ganz normales Brot, ganz normaler Wein. Aber 1. Korinther 11 zeigt, ein Mensch, ein Gläubiger, der in der Sünde nicht geordnet hat in seinem Leben, darf nicht teilnehmen. Die Sünde muss geordnet werden. Und darum hat sich das auch durchgesetzt früher in der Reformation, dass man vor dem Abendmahlsonntag, da wurde ganz klar sauber Tisch gemacht. Das war jedem klar, dass die Dinge geordnet werden. Ohne ein geordnetes Leben geht man nicht zum Abendmahl. Aber auch nicht kann man argumentieren, mein Leben ist in Ordnung, also dann gehe ich nicht zum Abendmahl. Nein, man muss es eben ordnen. Und zwar vorher. Gut. Jetzt kommen wir zur Gegenreformation. Und die Grundlage der Gegenreformation, wir haben schon gesprochen vom Konzil zu Trient, war die innere Erneuerung der katholischen Kirche. Die katholische Kirche merkt natürlich, eine Reformation war möglich, weil vieles einfach nicht haut. Also wir müssen die Kirche erneuern, aber ja nicht im Sinn der Reformation. Ja nicht im Sinn von allein die Schrift, allein durch Glaube, allein durch Gnade. In dieser Zeit wurde die Einheit der Kirche noch viel stärker betont und machtvoll demonstriert nach außen. Wir halten zusammen, was bei den Evangelischen eben fehlte. Und die waren ja auch durch die äußeren Bekämpfungen, konnten sie sich auch weniger darauf konzentrieren. Und dann gab es noch innere Auseinandersetzungen. Und es ist natürlich klar, sobald man eine starke Führung nicht mehr hat, die einfach alles diktiert, sondern betont, der einzelne Mensch steht vor Gott. Denken wir nochmals zurück. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Ja, wenn man betont, der Einzelne ist vor Gott verantwortlich, dann denkt halt daran, ja, ich sehe es halt so. Ach so, du siehst es einfach so. Und dann gibt es plötzlich verschiedene Ansichten. Was soll man damit machen? Nun, die katholische Kirche hat dann betont, wir sind eine Einheit. Wir sind nicht so wie die Evangelischen, die haben da Probleme miteinander. Und in dieser Zeit wurde das Mystische stark gesteigert. Die mystische Erfahrung der Liebe Gottes im Gottesdienst. Und es wurde auch kritisiert in der katholischen Kirche, dass es so kalt ist in der Kirche. Und da gab es Bewegungen, die bemühten sich um mehr Wärme in der Kirche, damit sie ja nicht zu den Protestanten überlaufen. Interessant, nicht? Und in dieser Zeit entsteht der Jesuitenorden. Und der spielt eine Schlüsselrolle im Kampf gegen das Evangelium. Ignatius von Loyola, 1491 bis 1556. Er war ein spanischer Adliger. Und 1522, wir sehen also genau in den Anfangstagen der Reformation, weihte er sich für den Dienst Marias, der Himmelskönigin. Und zwar, weil er eine schwere Krankheit überlebte. Und für sie wollte er den Jesuitenorden gründen. Maria, die Himmelskönigin, die Regina Köli. Das ist eine Übernahme aus der babylonischen Religion. Denn die Astarte, da war die Himmelskönigin. Und die ist über verschiedene Stufen ist die gekommen bis nach Europa. Auch zum Beispiel der Artemis-Kult in Ephesus, das war nichts anderes als der Astarte-Kult, also eine Muttergöttin. Und die Babylonier, die Semiten nannten diese Astarte die Himmelskönigin. Auch in der Bibel wird sie mehrmals erwähnt, im Buch Jeremia, die Himmelskönigin. Also dieser Gottheit, muss man sagen, hat er sich geweiht. Diesen Orden gegründet Und wichtig in diesem Orden war Askese. Interessant, das wird wieder neu betont. Aber eine Lehre von Dämonen, nach 1. Timotheus 4. Und Visionen. Ignatius von Loyola schrieb ein Werk über die Exercitia Spiritualia, also die geistliche Übung. Es geht da um ein Training in Askese und Übung, die dazu führen soll, dass man Gott sehen kann. Also das Mystische, das Visionäre wurde betont. Warum? Im Gegensatz zur Reformation, die sagte, allein die Schrift, das geschriebene Wort. Nein, wir wollen Dinge sehen. Wir wollen es mystisch erleben. Das war Gegenreformation. Loyola verlangte, dass die Ordensmitglieder 15 Jahre studieren. Theologie, Philosophie und dann noch irgendein weltliches Studium. Damit sie auch auf die Aristokratie in Europa, damit sie mit denen gut sprechen können, dass sie überlegen sind in jeder Hinsicht und so die Gegenreformation anführen können. Also unwahrscheinlich. Ignatius reformiert die Kirche, ich habe es aber in Anführungsstrichen gesetzt, er reformiert sie zur Kampfkirche gegen das Evangelium. Und so kam es dann zu heftigen Verfolgungen der Protestanten. Ich muss vielleicht noch erklären, im Konzil von Trient wurden auch die Apokryphen ganz klar definiert als Gottes Wort. Das sind ja diese Zusatzschriften, die im Alten Testament angehängt sind in katholischen Ausgaben. Die Apokryphen wurden im Judentum ganz deutlich ausgeschieden. Ich darf nicht mal sagen ausgeschieden. Die haben wir gar nie hineingenommen. Die haben wir immer ganz klar abgetrennt. Und im Judentum war klar, das lehrt auch der Talmud, nach den Propheten Haggai, Zacharia und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Ich habe das zweimal gefunden im Talmud. Dann war sich also klar, dass all diese Apokryphen, die in der Zeit nach dem letzten Propheten Malachi geschrieben wurden, dass die nicht inspiriert sind, nicht Gottes Wort sind. Auch Josephus Flavius schreibt im 1. Jahrhundert von diesen biblischen Büchern des Alten Testaments und er sagt, wir sind bereit, unser Leben hinzugeben für diese Schriften. Es gibt zwar noch andere Schriften, aber die haben nie dieses Ansehen bekommen. Wir sterben nur für diese Schriften, eben, die zum Alten Testament gehören. Jetzt ist es so, in den Apokryphen kann man eben Lehren, Irrlehren finden. Wie zum Beispiel das Beten für Tote oder Geldzahlen für Tote, 1. Makkabäer 12. Und weil die Reformierten sagten, wir akzeptieren nur etwas, was uns mit der Bibel belegt wird, dann sagten sie sich, ja gut, dann müssen wir halt die Apokryphen ganz klar reinholen, dann können wir sagen, es steht geschrieben. Das war der Trick. Gut, jetzt kommen wir zu den innerreformatorischen Streitigkeiten. Ich habe erklärt, die katholische Kirche war als Machtblock ein starkes Kollektiv. Das Kollektiv, das Gesamte, das gilt und zählt, nicht der einzelne Mensch. Es geht nicht um den einzelnen Menschen und sein Gewissen vor Gott. Es geht nicht darum, was der Einzelne in der Bibel erkennt, sondern das wird alles durch die Kirche ganz klar diktiert. Aber die Reformatoren haben gemerkt, nein, Gott, für Gott ist der einzelne Mensch wichtig. Und es geht um die persönliche Hinwendung im Glauben an den Herrn Jesus Christus, die persönliche Annahme seines Opfers, ohne Leistung, ohne dass irgendwie magisch durch Sakramente etwas vermittelt wird. Nun, die Betonung der Individualität hat dazu geführt, dass halt jeder sagt, ja gut, ich sehe es halt so und du siehst es so. Und das hat zu Streitigkeiten geführt. Abendmahlstreit zwischen Luther und Zwingli haben wir gesehen. Ich erwähne nur so, einfach so global, es gab den sogenannten, ich habe das Fremdwort gelassen, weil in den Büchern findet man das immer so beschrieben, den synergistischen Streit zwischen Pfäffinger und Illyricus. Waren auch so spätere Reformatoren. Es gab einen Streit zwischen den Gnesio-Lutheranern und Melanchthon. Gnesio-Lutheraner heißt echte Lutheraner. Die echten Lutheraner nach dem Tod von Luther haben gesagt zu Melanchthon, du bist gar nicht richtig lutheranisch. Wir sind wirklich so, wie Luther das wollte. Und das hat zu Auseinandersetzungen geführt. Und Melanchthon war eben nicht dieser Kämpfer. Das war ganz schlimm für ihn. Er wusste gar nicht mehr, was er tun sollte nach dem Tod von Luther. War irgendwie ein Mann, der brauchte Luther, um seine Aufgaben wirklich einbringen zu können. Es gab einen sogenannten antinomistischen Streit zwischen Agricola und Melanchthon. Wir sehen, der arme Mann hat viel zu kämpfen gehabt. Es gab den osiandrischen Streit zwischen Osiander und Melanchthon und dann den majoristischen Streit zwischen Major und Nikolaus von Amsdorf. Es wurde viel gestritten. Ja, ich meine, Unterschiede, wenn Unterschiede entstehen, wir müssen mit den Unterschieden biblisch umgehen. Ein gutes Beispiel ist eben, wie Bullinger mit Galvin umgegangen ist. Der konnte also auch einen Sicherheitsgürtel zum Beispiel mal bilden, um Genf. Er sagte nicht einfach, ja gut, wir sind halt ein bisschen anders als du. Ich meine, ist sowieso alles nicht so klar in der Bibel, oder Calvin? Nicht so. War ganz klar überzeugt, aber sagt, wir wollen nicht jetzt mit dieser Sache Porzellan zerschlagen, das alles kaputt macht. Jetzt machen wir mal so einen Sicherheitsring um Genf. Aber wenn man einfach irgendwie scheu ist davor, wirklich Probleme zu lösen, nicht einfach das Porzellan zu zerschlagen und Stricke zu zerreißen, dann braucht es viel mehr Energie. Und so hat man eben viel gestritten. Aber das hat dazu geführt, ich gebe da diese Beispiele, zum Beispiel dieser Flaccius Illyricus, ein Jugoslawe. Er wurde durch den synergistischen Streit in den Jahren 56 bis 60 innerlich so verletzt, dass er sich nicht mehr davon erholte. Das hat ihn also total fertig gemacht, das hat ihn gebrochen als Mann, als Mensch. Und tief enttäuscht über all diese Streitigkeiten starb Melanchthon 1560. Der hat das nicht überwunden. Das ist tragisch, das war so ein hoffnungsvoller Aufbruch und dann solche enttäuschenden Dinge. Und wir haben gesehen, dass überhaupt in dieser Zeit sind auch viele Kriege gekommen, in denen die katholische Kirche die Protestanten unterdrücken wollte. Und wir haben gehört über den Bauernkrieg 1524 bis 25. Das Ergebnis war brutale Unterdrückung der Bauern. Aber Luther war sowieso gegen diesen Krieg. 1531, da haben wir den Kapplerkrieg gehabt in der Schweiz. Das Ergebnis war die Niederlage der Evangelischen. Aber dann hat man verstanden, das dürfen wir nicht mehr machen. Und glücklicherweise hat es also in der Schweiz dann keinen solchen Krieg mehr gegeben. 1546 bis 55 in Deutschland, der Schmalkaldische Krieg. Das Ergebnis war dieser Augsburger Friede, wo man sagt, also die Region, die katholisch ist, wo der Fürst katholisch ist, wird die Region katholisch, wo protestantisch, protestantisch. 1559 bis 79 gab es in Holland die Revolte gegen die katholischen Spanier. Und da haben sich die Reformierten, haben sich dort aufgelehnt, aufgemacht. Die haben eine Revolution gemacht. Das war sicher falsch, dass man das kriegerisch gemacht hatte. Das hat zur Spaltung der Niederlande geführt. Man hatte auf der einen Seite die Protestantenunion im Norden und im Süden und Belgien die katholische Liga. 1618 bis 48, da haben wir den 30-jährigen Krieg. Und das war die absolute Katastrophe. Deutschland ist dadurch wirklich vollständig auf den Boden gekommen, auf den Nullpunkt. Das hat wirklich die Menschen kaputt gemacht. In dieser Zeit übrigens, 30-jähriger Krieg, wurde Paul Gerhardt geboren. Er hat also diese schwere Zeit erlebt. Das hat bei vielen Gläubigen dann zu mehr Innerlichkeit und Innigkeit im Glauben geführt. Er wusste, was Not war. Einmal hatte seine Frau wirklich kein Brot mehr gefunden im Haus. Und dann hat Paul gesagt, wart mal. Und dann ist er in sein Zimmer gegangen, 2 Stunden, Und dann kam er heraus ohne Brot, aber mit einem Lied, das er gedichtet hatte. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der die Himmel lenkt. Das sind Lieder, die aus solchen Umständen heraus entstanden waren. Nun, wie gesagt, nach dem 30-jährigen Krieg, das war eine Ermüdung der Menschen allgemein. Die Evangelischen, sie wurden müde, gelähmt, apathisch und man war nicht mehr interessiert an Lehrfragen. Das führt das sowieso nur zu Streit. Und in dieser Zeit, ich habe jetzt nichts gesagt über Frankreich und die Verfolgung der Hugenotten, das wäre noch ein Riesenkapitel noch dazu. In Frankreich, der französische Philosoph Voltaire, 1684 bis 1776, also nach dem 30-jährigen Krieg, er hat ja die Aufklärungszeit mit gefördert und er brachte diesen Spruch: Le dogme apporte le fanatisme. Das Dogma führt zum Fanatismus. Damit wollte er sagen, hört mal auf mit all dem biblischen Zeugs. Das macht die Menschen nur fanatisch. Was wir brauchen, ist die Ratio, die Intelligenz des Menschen. Und die wurde ja in der Aufklärungszeit vergöttert. Wirklich vergöttert. In der Französischen Revolution, in der Zeit hat man eine Statue der Intelligenz, der Ratio, hat man in die Notre Dame hineingeführt. Und das war die Göttin Vernunft. Und jeder Mann wusste, was das für eine Frau war. Eine Hure. Aber schon Luther hatte ja in seiner Ablehnung der heidnischen Philosophie in der Kirche hatte gesagt, die Vernunft ist eine Hure. Ja, wenn die Vernunft des Menschen nicht unter Gottes Wort gestellt wird, dann entsteht ein verführerisches, zerstörerisches Eigenleben. Nun, all diese Religionskriege, diese Streitigkeiten, das hat eben den aufklärenden Aufwind gegeben. Das führt alles zu Fanatismus. Hört auf mit dem dummen Zeug. Das hat also die Aufklärung ganz wesentlich ausgelöst und gefördert und damit einen massiven Abfall von Gott und seinem Wort in Europa bewirkt. Zuerst im 18. und 19. Jahrhundert, besonders unter den Akademikern. Aber im 20. Jahrhundert ist das dann weitergegangen und hat die breiten Volksschichten, die Hunderten von Millionen Menschen in Europa ergriffen. Das ist eine Spätwirkung, was wir heute haben. Diese ganze Orientierungslosigkeit und Unmoral, eine Spätwirkung der Aufklärung. Und die Aufklärung wurde wesentlich durch das Streiten in Glaubensfragen ausgelöst. Wenn man das so sieht, dann bekommt man einen Schock und sieht, wie schlimm Streiten ist unter Gläubigen. Aber man darf nicht sagen, dann sind Lehrfragen nicht wichtig. Aber wir müssen Probleme wirklich lösen. Ein wunderbares biblisches Beispiel haben wir in Apostelgeschichte 15. Da war eine der ersten großen Lehrfragen, die geklärt werden musste in Jerusalem. Und da wurde diskutiert, heftig diskutiert. Da entstand viel Wortstreit. Die hat man nicht einfach unterdrückt. Man konnte sich ausdrücken, aber dann kamen wirklich klärende, von der Bibel her, wunderbar klärende Beiträge. Und schlussendlich hat es dazu geführt, dass sie alle sagen konnten, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Und die Lehrfragen wurden geklärt. Aber die haben nicht sich die Köpfe eingeschlagen. Also, wir können schon sehr viel lernen aus diesen Dingen. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ich möchte noch kurz hinweisen auf 2 wichtige Texte, biblische Texte in Verbindung mit der Reformation. In den Sendschreiben Offenbarung 2 und 3, da finden wir ja Briefe an 7 Gemeinden am Ende des 1. Jahrhunderts in der heutigen Türkei. Und diese Sendschreiben sind gleichzeitig symbolisch eine Darstellung der ganzen Kirchengeschichte vom ersten Jahrhundert bis zur Entrückung der Gemeinde. Ganz wunderbar in der Reihenfolge, wie sie dastehen. Ich habe mir mal als Teenager den Spaß erlaubt, auszurechnen, wie viele Möglichkeiten hätten falsch sein können. Wie kann man 7 Stühle anordnen auf verschiedene Arten? Eigentlich ganz einfach. 7 Fakultät und dann kommt 5040 auf den Taschenrechner. Also 5039 falsche Möglichkeiten und in Offenbarung 2 und 3 haben wir die 5040ste richtige Reihenfolge. Sardes weist dorthin prophetisch auf die Reformation. Aber interessanterweise haben wir in Offenbarung 17 bis 18 haben wir Babylon vorgestellt. Babylon wird genannt eine Hure. Es ist eine Stadt, symbolisch, und eine Frau. Aber in Offenbarung haben wir nochmals eine Stadt, die auch eine Frau ist, symbolisch. Das neue Jerusalem in Offenbarung 21. Es ist eine Frau. Johannes wird gesagt in Offenbarung 21, Vers 9, komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Und da geht er auf einen hohen Berg und er sieht die Stadt, das neue Jerusalem. Die Braut, die Frau des Lammes, die Frau des Erlösers, das ist die Gemeinde, bestehend aus allen wahren Erlösten von Pfingsten bis zur Entrückung. Und sie sind eine Stadt, denn sie werden einmal mit Christus herrschen. Nicht jetzt, in der Zukunft. Also Galvan war ein bisschen zu früh, habe ich gesagt. Aber Stadt heißt ja auf Griechisch Polis. Davon kommt unser Wort Politik. Die Kirche hat heute nicht den Auftrag, Politik als Kirche zu betreiben. Das kommt noch. Sie ist eine Polis. Aber auch eine Frau. Eine Braut, eine reine Braut. Und da steht im Gegensatz dazu Babylon, auch eine Stadt, aber eine Hure. Und es wird gesagt in Offenbarung 17, ihr Sitz ist auf den 7 Hügeln. Der Septimkollis, das ist seit dem Altertum der bekannte Name für Rom, die 7-Hügel-Stadt. Und es heißt auch, sie sitzt in der Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde. Letzter Vers von Offenbarung 17. Nun, welche Stadt hatte das Königtum damals zur Zeit von Johannes? Nur eine. Rom. Und dann heißt es von dieser Hure, sie war betrunken von dem Blut der Heiligen und der Zeugen Jesu. Und es ist eine Tatsache, dass in der Kirchengeschichte Hunderttausende von wahren Christen ermordet worden sind, durch die Verfolgungen der katholischen Kirche, der Kirche von Rom. So, man könnte also viele Details noch erkennen. Und schon Luther hat eben das erkannt, diesen Zusammenhang zwischen Babylon in der Offenbarung und Rom. Jetzt möchte ich lesen, ganz kurz aus Offenbarung 3, eine Beurteilung der Reformation durch den Herrn Jesus, den Sohn Gottes selbst. Und wir haben all das Wunderbare und das Gute gesehen, aber auch die Mängel der Reformation. Und der Herr sagt in Offenbarung 3, Vers 1 in der Mitte, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Und wenn man das denkt, dass dieses Wort ganz speziell nimmt zur protestantischen Kirche, wie sie sich weiterentwickelt hat, dann im 19. Jahrhundert, wo die ganze Bibelkritik gekommen ist, wo die Bibel zersetzt und zerfetzt worden ist, bis zur Gott-ist-Tod-Theologie von Rudolf Bultmann. Dann kommt dieser Aufruf, gedenke nun, wie du empfangen, in der Reformation, von Gott empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Das ist der Aufruf an den Protestantismus an die Reformation heute. Gedenke zurück. Aber was hat man gemacht im Allgemeinen? Verrat an der Reformation. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia. Und der Herr sagt, wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Bei der Wiederkunft Christi, da kommt er wie ein Dieb in der Nacht. Als Richter. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern. Denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, darf ich bitten, dass jemand noch zum Schluss mit uns betet.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Reformation, Gottes Wirken in der Kirchengeschichte.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.